SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. In Europa hat ein neues Zeitalter begonnen, das Zeitalter der Aufrüstung. Bundeskanzler Olaf Scholz formuliert das so.
Dass jetzt alle sich darauf verständigen, dass wir die Fesseln, die wir uns selbst angelegt haben, wegkriegen. Wir müssen uns entfesseln.
Damit meint Scholz die Bremse bei der Neuverschuldung, die er nicht mehr für zeitgemäß hält angesichts der Bedrohung durch den Aggressor Russland, angesichts der Kehrtwende in den USA. Nach dem Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel steht fest, Europa handelt, rüstet auf und will dafür hunderte Milliarden Euro flüssig machen, um sich selbst zu schützen und um die Ukraine zu verteidigen. Dafür sollen die Mitgliedstaaten leichter an Kredite kommen. Deutschland fordert die Schuldenbremse bei den Verteidigungsausgaben dauerhaft auszusetzen. Über ein EU-Gipfeltreffen in Krisenzeiten berichtet aus Brüssel unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet damit, dass die Aufrüstung bis zu 2 Jahrzehnte dauern könnte. Er forderte im Anschluss an den Gipfel allerdings auch, dass die Bestellung von Rüstungsgütern vereinfacht wird. In einer Extraerklärung haben sich die Mitgliedstaaten ebenfalls darauf geeinigt, die Ukraine weiter in ihrem Kampf gegen Russland zu unterstützen. Ungarn trägt diese Erklärung allerdings nicht mit. Der ukrainische Präsident Zelensky war zum Sondergipfel nach Brüssel gereist, um die Zukunft seines Landes zu beraten. Nachdem die Amerikaner ihre Hilfe weitgehend eingestellt haben, versucht nun Europa, die Lücken zu füllen, soweit es dazu in der Lage ist. Bereits vor dem Gipfel hatten der französische Präsident Macron und Wahlgewinner Friedrich Merz für Schlagzeilen gesorgt. Merz mit seinem milliardenschweren Investitionspaket und Macron mit seinem Vorschlag, französische Atomwaffen auch zum Schutz der Europäischen Union einzusetzen. Die meisten Mitgliedstaaten haben darauf eher zurückhaltend reagiert. Die Investitionen dafür wären enorm. Doch das Thema könnte schnell wieder aktuell werden. US-Präsident Trump drohte erneut, nicht alle NATO-Verbündete zu verteidigen.
Die EU rüstet auf, setzt auf Stärke. Trotzdem kann sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron grundsätzlich vorstellen, mit Russlands Präsident Wladimir Putin über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine zu reden. Das hat Macron nach dem Krisengipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel gesagt. Vor solchen Gesprächen müssten die europäischen Partner und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky aber zu dem Schluss kommen, dass der richtige Zeitpunkt dafür sei. Frankreich und Großbritannien arbeiten gerade mit der Ukraine an einem europäischen Friedensplan. Nach Deutschland. Knapp 2 Wochen nach der Bundestagswahl gehen die Gespräche über eine neue Regierung weiter. Am späten Abend ging eine weitere Runde der Sondierungen zwischen CDU, CSU und SPD zu Ende. Geplant waren unter anderem Verhandlungen über das Streitthema Migration. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl Meurer.
Details über den Verlauf der Beratungen oder mögliche Einigungen wurden zunächst nicht bekannt. Seit dem späten Nachmittag saßen die 18 Verhandler von Union und SPD zusammen, um weiter auszuloten, ob eine gemeinsame Regierungsbildung möglich ist. Vor den Gesprächen hatte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärt, dass die Themen Migration, Sicherheit, Haushaltsfragen und wirtschaftliches Wachstum besprochen werden sollen. Die Stimmung sei gut, aber es komme auf die Ergebnisse an. Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig von der SPD, betonte, dass es nicht um Streit, sondern um Lösungen gehe. CSU-Politiker Dobrindt sagte vorab, dass heute und am Wochenende Zeit für weitere Sondierungsgespräche sei.
Die USA bekommen eine Reserve aus Kryptowährungen. Präsident Donald Trump hat dafür jetzt ein Dekret unterschrieben und damit ein Wahlkampfversprechen eingehalten, sagte der Beauftragte für Digitalwährungen in den USA. Die Reserve soll aus Währungen bestehen, die bei Strafverfahren in den USA beschlagnahmt worden sind. Selbst Kryptowährungen kaufen will die Regierung erst einmal nicht. Mehr dazu aus Washington von unserer USA-Korrespondentin Linda Staude.
Die USA sollen die Krypto-Hauptstadt der Welt werden. So hat es Donald Trump im Wahlkampf versprochen. Zu diesem Zweck will er eine strategische Kryptoreserve schaffen. Der US-Präsident hat 5 verschiedene Kryptocoins auserkoren, die in diese Reserve einfließen sollen. Darunter neben den etablierten Bitcoins auch eher unbekannte mit stark schwankendem Wert. Bisher ist allerdings noch unklar, wie diese Reserve funktionieren soll. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, dass eine solche Reserve völlig unnötig ist und dass sie lediglich seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen dient und denen der Kryptoindustrie, die ihn im Wahlkampf mit Millionenspenden unterstützt hat.
US-Präsident Trump hat außerdem nach Mexiko nun auch die Strafzölle gegen Kanada ausgesetzt. Beide waren erst vor 2 Tagen in Kraft getreten. Alle Importe, die unter das Freihandelsabkommen fallen, würden bis Anfang April von den Zöllen befreit, hieß es. In Syrien hat es offenbar schwere Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und Anhängern des ehemaligen Machthabers Assad gegeben. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von 16 toten Sicherheitskräften, 28 getöteten Assad-Anhängern und auch von zivilen Opfern. Es soll sich um die heftigsten Kämpfe seit dem Sturz Assads im Dezember handeln. Assads Milizen hätten Kontrollpunkte und Patrouillen in der Küstenstadt Djaba angegriffen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Der Zustand des kranken Papstes ist laut Vatikan momentan stabil. Er habe kein Fieber und arbeite im Krankenhaus auch wieder. Am Abend wandte sich Franziskus in einer Audiobotschaft, die auf dem Petersplatz abgespielt wurde, an die Gläubigen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Franziskus bedankt sich darin von ganzem Herzen für die Gebete für seine Gesundheit, sagt der Papst mit heiserer Stimme und vielen Pausen auf Spanisch. Er klingt nach 3 Wochen Krankenhausaufenthalt geschwächt, ist aber zu verstehen. Papst Franziskus habe die Botschaft an diesem Tag aufgezeichnet, heißt es aus dem Vatikan. Franziskus leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung mit Komplikationen. Momentan ist sein Zustand stabil, die Ärzte sind aber weiterhin vorsichtig mit einer Prognose. Es gibt also noch keine Entwarnung für den Papst.
Die als Zukunftsbranche gehandelten Anbieter von Flugtaxis befinden sich zurzeit in der Krise. Das gilt auch für das Unternehmen Volocopter aus dem baden-württembergischen Bruchsal im Kreis Karlsruhe. Jetzt gibt es Hoffnung. Für den insolventen Flugtaxi-Hersteller wurde offenbar ein Käufer gefunden. Nach SWR-Informationen handelt es sich um den österreichischen Flugzeughersteller Diamond Aircraft. SWR-Reporterin Luisa Gie berichtet.
Damit ist Volocopter höchstwahrscheinlich zumindest teilweise gerettet. Von den 500 Beschäftigten sollen offenbar nur etwa 160 an dem Flugtaxi weiterarbeiten. Über die Verkaufssumme ist bisher nichts bekannt. Der mutmaßliche Käufer Diamond Aircraft wurde 2017 von einem chinesischen Unternehmen übernommen. Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hatte erst vorgestern seine Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung darüber informiert, dass sie mit sofortiger Wirkung freigestellt sind. Am vergangenen Samstag wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet.
Nach der Todesfahrt in der Mannheimer Innenstadt sind viele Menschen traumatisiert. Für die zahlreichen Augenzeugen gab es in den vergangenen Tagen in der Mannheimer Innenstadt ein Notfallseelsorgeangebot. Heute endet es. Melanie Holstein berichtet.
Am sogenannten Plankenkopf, direkt vom Wasserturm, steht ein roter Container als Anlaufstelle. Davor sind Tische und Bänke aufgebaut. Das Angebot ist anonym und freiwillig. Der Redebedarf ist groß und der Schock sitzt bei vielen immer noch tief. Bis gestern wurden hier rund 350 Gespräche geführt, teilte die Stadt Mannheim mit. Allerdings sind die ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger nur noch heute bis 17 Uhr am Plankenkopf, auf den Planken und am Paradeplatz unterwegs. Augenzeugen und Betroffene, die auch weiterhin Gesprächsbedarf haben, können sich laut Stadt telefonisch an den Opferbeauftragten des Landes oder an die Telefonseelsorge wenden.
Und zum Fußball. Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam gewonnen. In Amsterdam stand es am Ende 2:1 für die Frankfurter. SWR-Sportreporter Mathis Hohm.
Abgesehen von den ersten 10 Minuten war das eine richtig gute Auswärtspartie von Eintracht Frankfurt hier in Amsterdam. Nach 10 Minuten lag die Eintracht mit 0:1 hinten, wurde dann aber immer besser und kam durch Larsson noch vor der Pause und durch Elias Giri in der 70. Minute zum 2:1. Dann mussten die Frankfurter noch 5 Minuten Nachspielzeit überstehen. Der Druck von Ajax Amsterdam wurde noch mal ein bisschen größer, aber jetzt auch nicht außerordentlich, sodass die Eintracht das runtergespielt bekam und jetzt mit einer richtig guten Ausgangslage ins Rückspiel am kommenden Donnerstag geht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Bringt den nächsten Frühlingstag. Mit viel Sonnenschein örtlich ziehen Schleierwolkenfelder durch. Dazu wird es dunstig durch den Sahara-Staub. Die Höchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Morgen ist Internationaler Frauentag. Dann werden manchmal Rosen in den Innenstädten verschenkt. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März ein gesetzlicher Feiertag. Aber was wird da eigentlich gefeiert? Wir haben Leonore Kratz aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft zunächst mal gefragt, was denn der Internationale Frauentag überhaupt ist.
Der Internationale Frauentag am 8. März soll auf die Erfolge von Frauen hinweisen und gleichzeitig aber auch auf die fehlenden Rechte von Frauen weltweit aufmerksam machen. Im Mittelpunkt des Aktionstages steht die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, denn nach wie vor sind Frauen in vielen Bereichen benachteiligt, zum Beispiel wenn es um die Bezahlung geht. In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt ja immer noch 16% weniger als Männer. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen nach wie vor mehr in Teilzeit arbeiten und auch deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen. Sie kümmern sich öfter als Männer um die Kinder, um den Haushalt oder um kranke Angehörige. Für das Thema Gewalt gegen Frauen gibt es zwar einen eigenen Aktionstag im November, dennoch spielt auch dieses Thema am Weltfrauentag eine wichtige Rolle.
Und woher kommt der Internationale Frauentag?
Die Idee, dass Frauen sich organisieren und für ihre Rechte kämpfen, stammt von der jüdischen Sozialistin Theresa Serber-Malkiel. Sie initiierte schon 1909 einen Protestmarsch in New York. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin griff diese Idee dann auf und im März 1911 wurde in mehreren europäischen Ländern der erste internationale Frauentag gefeiert. Damals ging es noch vor allem um das Wahlrecht für Frauen und um bessere Arbeitsbedingungen für Frauen. Und über die Jahre hat der Weltfrauentag immer mehr an Bedeutung gewonnen. Heute wird er in vielen Ländern gefeiert. Der 8. März ist zum Beispiel in Angola, in Russland, China oder Georgien ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland haben am Weltfrauentag nur die Menschen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern frei. In vielen deutschen Städten finden aber Demonstrationen, Workshops oder Ausstellungen statt, um auf die Frauenrechte aufmerksam zu machen. In Mannheim beteiligen sich zum Beispiel die Reis-Engelhorn-Museen an den Feierlichkeiten. In Stuttgart wird am 8. März erstmals ein Frauengesundheitstag ausgerichtet. Und in Kaiserslautern, da wird ein Women's Walk angeboten zum gemeinsamen Spazieren und Diskutieren.
Bleibt die Frage, wozu wir den Internationalen Frauentag brauchen? Was sagen Sie?
Zunächst einmal braucht es den Weltfrauentag, um die Lebenssituation von Frauen auf der ganzen Welt zu verbessern. Weniger Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen, gleiche Bildungs- und Karrierechancen, gleicher Lohn. Gleichberechtigung einfach zwischen Männern und Frauen. Und die kommt übrigens nicht nur den Frauen zugute. Studien zeigen, dass Menschen in Ländern mit mehr Gleichberechtigung zufriedener sind. Teams, in denen Frauen und Männer zusammenarbeiten, sind oft kreativer und lösen Probleme besser. Und wenn alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht ihre Fähigkeiten gleichermaßen nutzen können, dann gibt es eine größere Auswahl an Ideen, mehr Fortschritt und mehr Vielfalt.
Informationen von Leonore Kratz aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft zum Internationalen Frauentag morgen am 8. März.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden heute ausgeweitet. Neben Kliniken und Gesundheitseinrichtungen sind zusätzlich unter anderem Kitas und Reinigungsteams der Städte betroffen. Jutta Kaiser.
In Mainz versammeln sich am Vormittag Beschäftigte der Stadtverwaltungen Mainz, Ingelheim und Bad Kreuznach. Außerdem wird Gesundheitspersonal des SHG-Klinikums Idar-Oberstein anreisen zu einem gemeinsamen Demonstrationszug vom Rheinufer Mainz durch die Innenstadt. In Stuttgart ist auch ein Demonstrationszug geplant, vom Gewerkschaftshaus zum Marktplatz. Mit dabei sind Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Landkreise Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Außerdem wird Gesundheitspersonal des Klinikums Stuttgart und weiterer Krankenhäuser anreisen. Ähnliche Aktionen gibt es in vielen weiteren Städten in beiden Bundesländern. Die Gewerkschaft Verdi will am Streiktag heute Berufe in den Vordergrund stellen, die vor allem von Frauen ausgeübt werden. Dafür gibt es zwei Anlässe. Der Equal Pay Day, ein Aktionstag heute, der auf Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern hinweist, und der Weltfrauentag morgen. Ende kommender Woche beginnt die dritte Runde in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.
Heute ist Equal Pay Day, das ist gerade angesprochen worden. Ein Armutszeugnis in Sachen Gleichberechtigung, meint Eva Ellermann, und ein Weckruf für alle Frauen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So, liebe Mitarbeiterinnen, Mitangestellte, Mitbeschäftigte, wo auch immer Sie Ihr Geld verdienen, im Vergleich zu den männlichen Kollegen mussten wir Frauen bis genau heute arbeiten, um das gleiche Durchschnittsjahreseinkommen zu verdienen, das die Männer schon Ende 2024 erreicht hatten. Macht mindestens 46 Arbeitstage mehr. Ich habe für den Südwesten mal 2 Fasnachtsfeiertage abgezogen. 16% verdienen Frauen im Schnitt immer noch weniger als Männer. Das ist die Lohnlücke, auf die der Tag heute aufmerksam macht. Diese Lücke schrumpft, aber noch immer sind es vor allem Frauen, die in Teilzeit arbeiten und im sogenannten Niedriglohnbereich. Das drückt den Schnitt. Für viele Frauen ist aber gar nicht mal die gleiche Bezahlung im Job das Problem, sondern die ganze unbezahlte Arbeit nebenbei. Mütter, Frauen, die Angehörige pflegen oder Frauen, die ehrenamtlich dieses Land am Laufen halten, die wissen, wovon ich rede. Es geht ums Kümmern oder die sogenannte Care-Arbeit, die immer noch hauptsächlich uns Frauen überlassen bleibt. Der Equal Pay Day ist also gut und schön. Der Internationale Frauentag morgen auch. Muttertag und Valentinstag geschenkt. Was wir Frauen brauchen, ist Equal Care Day. Am besten jeden Tag.
Anmerkungen von Eva Ellermann. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel stellt heute die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2024 vor. Nach SWR-Informationen hat die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Scootern in Baden-Württemberg im Vergleich zu den Vorjahren erneut stark zugenommen. Knut Bauer.
Knapp 1500 Verkehrsunfälle mit E-Scootern hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Gegenüber 2023 ein Anstieg um 33%. Im Zweijahresvergleich hat sich die Zahl fast verdoppelt. Mehr als 2/3 der E-Scooter-Unfälle sind nach Angaben des Innenministeriums durch die Nutzer selbst verursacht worden. Bei jedem 6. Unfall war mangelnde Verkehrstüchtigkeit die Ursache, etwa durch Alkohol- oder Drogenkonsum. 7 Menschen sind 2024 mit einem Elektroroller tödlich verunglückt, nach 3 Todesopfern im Jahr davor.
In vielen Kommunen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz findet jetzt wieder der sogenannte Dreck-Weg-Tag statt. Heute geht es los in Speyer mit dem Frühjahrsputz auf Plätzen, Parks und im Wald. Freiwillige sammeln den Müll auf. Zum Auftakt heute greifen Kitas und Schulen zum Müllsack. Organisiert wird die Aktion von der Stadtverwaltung. Morgen geht die Müllsammelaktion dann weiter. Im vergangenen Jahr wurden in Speyer mehrere große Container mit Plastik, Glas und sogar Altreifen vollgemacht. An der Ostküste Australiens wird heute der Zyklon Alfred erwartet. Zehntausende Menschen sind bereits ohne Strom. Erste Ausläufer des Wirbelsturms rissen Bäume und Strommasten um. Vorsorglich wurden die meisten Schulen, Supermärkte, Straßen und Flughäfen geschlossen. Die australischen Behörden befürchten an der Ostküste schwere Überschwemmungen und haben den Menschen dringend geraten, sich in Sicherheit zu bringen. Bei der nordischen Ski-WM in Trondheim hofft das deutsche Team heute auf Podestplätze. Die Athletinnen und Athleten haben 3 Medaillenchancen. Thorsten vom Wege.
Die Frauenstaffel im Langlauf war zuletzt bei den Spielen in Peking und der WM in Planica für Silber gut. Aller guten Dinge sind 3, oder? Das DSV-Quartett läuft in der Besetzung Pia Fink, Katharina Hennig, Helen Hoffmann und Viktoria Karr. Um die Medaillen geht's anschließend natürlich auch für die Kombinierer, oder seien wir ehrlich, eine Plakette ist hier fest eingeplant. Und schließlich wäre da noch Selina Freitag, die nach Bronze im Team und Silber von der Normalschanze nun den Medaillensatz bei der Einzelentscheidung auf dem großen Backen komplettieren kann. Die Goldfavoriten sind aber jeweils andere, die Schwedinnen in der Staffel, Norwegen bei den Kombinierern und Nika Prejuc aus Slowenien auf der Schanze.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.